Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, ich glaube, das ist noch ein gewisses Übungsfeld in unserer Gemeinde. Wir wollen uns das einfach mal angewöhnen, ab heute, auch in Zukunft, wirklich immer aus freudigem Herzen Amen zu sagen, bei einem Wort Gottes, bei einem Gebet. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Liebe Gemeinde, der Sohn eines Pastors war ein recht vorlauter Bengel. Weil an jenem Sonntag nun der Kindergottesdienst ausfallen musste, blieb er mit in der Kirche zum Hauptgottesdienst. Die Predigt ging über Römer 8, wo es in Vers 31 heißt: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Mitten in der Predigt, als sich die Predigt schon so ein wenig in die Länge zog und der kleine Junge auch ungeduldig wurde, da wiederholt der Pastor noch einmal mit lauter Stimme diese rhetorische Frage des Paulus: Was wollen wir nun hierzu sagen? Darauf ruft sein kleiner Junge lauthals von unten: Amen, sag Amen, Papa, einfach nur Amen. Der Bursche wollte heim. Gut, ich glaube, für manchen von euch Konfirmanden ist Amen das schönste Wort in der Predigt. Da weiß man, jetzt ist vorbei, Neudeutsch, ich habe fertig, jetzt kommt der Gottesdienst allmählich so in die Zielgerade. In der Tat, Amen ist wirklich ein schönes Wort, eins der schönsten Worte, aber nicht, weil es am Schluss der Predigt steht, sondern vor allem aufgrund seiner Bedeutung. Und wir wollen dem nun ein wenig nachspüren. Erstens, wenn wir Amen sagen. Amen ist sprichwörtlich in aller Munde. Warum? Es ist das verbreitetste Fremdwort überhaupt auf der Welt, denn in allen Sprachen verwendet man es unübersetzt zum Abschluss eines Gebetes. Amen. Und in allen Kirchen, so ist es ein unglaublich ökumenisches Wort. Es gibt ja so viele Unterschiede zwischen evangelisch, katholisch, baptistisch, methodistisch, charismatisch und. Aber eins haben sie alle: Amen. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wir gebrauchen es ja auch so oft im täglichen Leben, nach jedem Tischgebet, nach jedem Vaterunser, in jedem Gottesdienst. Amen. Was bedeutet es? Amen ist Bestätigung. Ja, so ist es. Dieses Wörtchen Amen, das kommt im Hebräischen, ist ja ein hebräisches Wort, kommt von dem Verb Aman. Und Aman heißt so viel wie fest sein, zuverlässig sein, treu sein, sicher sein, gewiss sein. Und damit hängt dieses Wort auch mit dem Wort Glauben zusammen. Es geht also um etwas, worauf ich mich wirklich verlassen kann, oder besser um jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Ein festes Bündnis eingehen heißt dann zum Beispiel Emuna. Kommt auch von Amen, Emuna. Da ist eine feste, zuverlässige Verbindung, ein Bündnis. Und wenn wir das einmal bedenken, dann kann das unser Gebetsleben geradezu revolutionieren. Denn Amen am Ende meines Gebetes, das bedeutet dann Amen, ich binde mich an Gott. Ich gehe dieses Bündnis ein. Gott, du bist zuverlässig, du bist treu, du bist sicher, du bist gewiss und du hältst, was du versprichst. Und ich bin auch gewiss, dass du mich erhörst. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber dass du mich erhörst, das weiß ich. Selbst wenn meine Wünsche, die ich im Gebet formuliert habe, nicht erfüllt werden. Wie haben es die Kinder eben so schön gesungen im Kinderlied? Ich bin sicher an der Hand des Vaters. Und dann heißt es, auch wenn es Dinge gibt, die ich nicht verstehen kann, bin ich trotzdem ganz sicher. Amen. Und halte mich daran. Ich bin sicher an der Hand des Vaters. Der Heidelberger Katechismus aus der Reformationszeit, der bringt es gut auf den Punkt. Amen heißt, das soll wahr und gewiss sein, denn mein Gebet ist viel gewisser von Gott erhört, als ich in meinem Herzen fühle. Darum geht es. Und noch wichtiger ist das Amen, wichtiger als im persönlichen Gebet ist das Amen noch in der Gemeinschaft. Wenn wir in der Gemeinschaft beten, denn dann hat das eine besondere Verheißung. Jesus sagt einmal, wenn zwei eins werden in dem, worum sie bitten, dann soll es ihnen widerfahren. Und wie können wir eins werden im Gebet? Doch nur dadurch, wenn wir uns das Anliegen des Bruders, das Anliegen der Schwester zu eigen machen. Wenn wir dazu Ja und Amen sagen können. Und selbst wenn ich nicht alle Ansichten des Bruders oder der Schwester teile, eins weiß ich doch, im Glauben sind wir verbunden. Wenn ich Amen sage, dann befehle ich seine Anliegen Gott an. Im Vertrauen, er wird schon etwas Gutes daraus machen. Gott schenke uns auch als Gemeinde diese Einheit, dass wir wirklich Amen sagen können, gemeinsam. Aus vollem Herzen. So wie es im alten Israel auch üblich war, da ist etwa berichtet vom großen Dankgebet Davids, nachdem er die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat. Und dann sagt er, es ist ein fantastisches Kapitel, lesen Sie es mal zu Hause, 1. Chronik 16. Und dann sagt er unter anderem diese bekannten Worte, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und hilf uns, unser Gott, sammle uns. Und errette uns. Und dann heißt es, und alles Volk sagte Amen. Und alles Volk sagte Amen und lobe den Herrn. Oder Nehemia 8, da heißt es, und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an. Wie wertvoll, wenn wir das doch auch so praktizierten in unseren Gottesdiensten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes und dann Amen. Ja, so ist es. Das ist gewiss. Wir wollen uns das angewöhnen. Nicht, dass wir es am Ende noch so machen müssen wie in der großen Synagoge im antiken Alexandria in Ägypten. Dort gibt es nämlich Zeugnisse, man hat antike Berichte gefunden, dass es dort üblich war, vom zentralen Lesepult aus mit einer Flagge anzuzeigen, immer wenn die Gemeinde Amen sagen sollte. Also mitten in der Predigt wurde dann die Fahne gewedelt und dann wussten alle, aha, Amen. Das brauchen wir hier nicht. Aber wenn wir meinen, jawohl, so ist es, dann sagen wir Amen. Wenn wir Amen sagen, das war das Erste, aber jetzt das Zweite. Wenn Gott Amen sagt. Nanu, gibt's das auch? Dass Gott Amen sagt? Ja, und das ist gut so. Sehr gut. Warum? Weil es mit unserem Glauben ja manchmal nicht weit her ist. Wir kennen doch auch Zweifel und wir kennen Situationen und auch vielleicht Gebete, Stoßgebete, wo uns das Amen im Halse stecken bleibt. Ist es wirklich gewiss, dass Gott mich erhört? Wurde ich nicht doch schon auch enttäuscht? Habe ich überhaupt genügend Glauben, dass Gott mich erhören kann? Ganz ehrlich, ich bin froh, dass die Erhörung meiner Gebete, dass auch der Glaube selber nicht an mir und an meiner Zuverlässigkeit oder Nichtzuverlässigkeit hängt. Denn da gibt es wirklich Auf und Ab. Ich glaube, jedes Kind Gottes, jeder Christenmensch wüsste davon zu berichten, dass es auch Krisen gibt, Zweifel, finstere Täler. Und so wichtig es ist, dass wir Ja und Amen zu Gott sagen und uns zu Gott halten, ihm treu sind, noch wichtiger ist es, dass Gott zu uns Ja und Amen sagt, dass er sich zu uns hält, dass er uns treu ist. In Psalm 33, da heißt es, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Man könnte frei auch so übersetzen, das hält er so sicher wie das Amen. Ja, das Amen, das ist Zuverlässigkeit, das ist die Treue Gottes. Und das wird sogar als eine wesentliche Eigenschaft Gottes benannt in der Bibel. Da gibt es eine ganz interessante Stelle in Jesaja 65. Da heißt es, wer sich segnen wird, der wird sich im Namen des wahrhaftigen Gottes segnen. So steht's in der Lutherübersetzung. Guckt man nach im Urtext, da steht eigentlich das Wörtchen Amen, wo Luther zu Recht mit wahrhaftig übersetzt. Aber da steht Amen. Also, man müsste so sagen, der wird sich im Namen des Amen-Gottes segnen. Wow, der Amen-Gott. Was für ein Titel. Der Amen-Gott und in diesem Amen-Gott gesegnet sein. Das kann uns doch wirklich getrost machen. Denn in aller Zerbrechlichkeit, in aller Vergänglichkeit des Lebens, und die Trauernden haben das ja nun erfahren in den vergangenen Tagen, dass Leben auch Vergänglichkeit heißt. Da gibt es was, was bleibt, was sicher ist, was gewiss ist, und das ist der Amen-Gott, der treue Gott. Der wird mich durchtragen durch den Fluss des Lebens, auch durch den Tod hindurch. Mensch, wie zerrinnt unser Leben, unsere Zeit. Das ist mir manchmal so erschreckend, wenn man sieht, wie die Kinder älter werden. Unsere Älteste jetzt Einschulung schon. Ich frage mich, wo ist die Zeit geblieben? Zurzeit ist mein alter Freund aus der Jungscha-Zeit, Ewald Kunay, da, mein ehemaliger Jungscha-Leiter. Er war nicht nur mein Jungscher Leiter, sondern ist mein Freund geworden und wir haben jahrelang gemeinsam Jungscher in Krelingen gemacht. Und da haben wir uns vorgestern ein paar Videoaufnahmen angeschaut von unserer Abschiedsjungscherstunde damals in Krelingen. Ein junger Mann war da zu sehen, der hatte noch Haare auf dem Kopf und einen kräftigen Vollbart sogar. Und Christiane, meine Frau, fragte ganz ungläubig, sag mal, Kero, bist du das? Und mir ging's durch den Kopf, das war vor 20 Jahren. Das war genau in der Hälfte meines bisherigen Lebens. Wo ist die Zeit geblieben? Wo sind diese 20 Jahre hin? Das kann einem doch Angst machen, wie das Leben so rasend schnell durch die Finger gleitet. Aber wie gut, dass es den Amen-Gott gibt, den Verlässlichen, der mich festhält und zu mir hält. Und wie sagt Gott Ja und Amen zu mir? Durch Jesus Christus. Wie hält er seine Verheißungen? Durch Jesus Christus. Das haben wir vorhin gehört in der Epistellesung. Da heißt es, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm, Jesus, das Ja. Darum auch durch ihn das Amen. Und das ist so großartig. Jesus, der Sohn Gottes, das ist so wunderbar, das ist so herrlich. In ihm haben wir alle Verheißungen Gottes auch für uns. Auch die alten, die uralten Verheißungen, die eigentlich mal Israel galten und immer noch Israel gelten, aber sie gelten in Jesus Christus auch uns. Wie etwa dieses wunderbare Wort, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, du gehörst zu mir. Ja, wie denn? In Jesus Christus hat er uns erlöst. Als Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und jeder, der ihn im Glauben annimmt, ist Gottes Kind. Das ist doch die Erfüllung der Verheißung. Oder wie oft heißt es im Alten Testament, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ja, wie? Durch Jesus Christus. Jesus Christus geht an unserer Seite. Unsichtbar ist er neben mir, vor mir, hinter mir, in mir. Das ist wunderbar. Das ist einfach nur Amen. Alle Tage, bis ans Ende der Welt. Und wie sagt Paulus weiter? Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in Christus. Also festmachen, wenn unser Herz manchmal bebt und zittert, dann macht er uns fest, dann macht er uns Amen. Es gibt keinen anderen Weg, fest zu werden, als in Christus. Es gibt keinen anderen Weg, Halt zu finden für sein Leben, ein festes Fundament, als nur in Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg, dieses Amen Gottes zu erleben. Es gibt keinen anderen Weg, Gott zu kennen, Gott zu finden, als nur in Jesus Christus. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und schließlich noch drittens, Jesus ist das große letzte Amen. In Indien begab sich's mal in so einer Missionsgemeinde dort, da meldete ein Vater sein Kind zur Taufe an. Wie soll denn der Kleine heißen? Fragt der Pastor. Amen, antwortete der Vater. Der Pastor ist ein bisschen verdutzt. Nun, es gibt ja viele Namen, auch kuriose Namen in Indien ohnehin. Aber Amen? Fragt der Pastor nach. Ja, wissen Sie, meint der Vater zu ihm, wir haben schon 7 Kinder zur Taufe gebracht und beim 8. dachten wir, das soll das letzte sein. Deswegen haben wir es Amen genannt. Tja, Amen, das kommt also so ganz am Schluss. Doch ganz am Schluss ist auch einer, der auch am Anfang steht. Jesus sagt in Offenbarung 1, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und Jesus hat einen ganz besonderen Ehrentitel. Er heißt nämlich Amen. Offenbarung 3, Vers 14. In einem der Sendschreiben heißt es, ein Sendschreiben an Laodicea, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Jesus heißt Amen, weil er der absolut Verlässliche ist. Jesus hat viele seiner Sätze, die er gesprochen hat, begonnen wie kein anderer seiner Zeitgenossen. Das war ganz singulär, das war einmalig. In der Sprache auch in seiner Zeit. Er hat nämlich oft begonnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. So wieder die Lutherbibel. Eigentlich hat Jesus gesagt, Amen, Amen, ich sage euch. Bei ihm kam das Amen, also nicht nur am Schluss seiner Rede, sondern gleich am Anfang. Und doppelt sogar, weil er ganz klar machen wollte, das, was ich sage, das gilt in alle Ewigkeit. Das ist gewiss. Einer, bei dem ich schon als Kind gespürt habe, wie sehr er Jesus lieb hat und wie wichtig ihm Jesus ist, das ist er, mein früherer Jungscherleiter Ewald Kunay. Und ich habe ihn gebeten, weil er nun hier ist, einfach mal am Schluss dieser Predigt zu bezeugen, was ihm dieser Jesus ist, der das große Amen Gottes ist. Was ihm dieser Jesus bedeutet. Ich darf dich bitten, Ewald, dass du uns einfach so ein Zeugnis gibst. Was bedeutet mir Jesus?
Ja, den Gero, den kenne ich schon seit Lichtjahren. Also nicht Lichtjahre, sondern seit etlichen Jahren. Er ist sehr kreativ und wir haben damals ganz tolle Jungscharen wirklich gemacht. Wir haben Filme gedreht und jeder hat so seine Gaben. Und im Laufe meines Lebens muss ich sagen, dass ich eigentlich immer mehr gepackt bin von Jesus. Er hatte ein Verhältnis gehabt zu seinem Vater, da kann man nur träumen. Wenn er sagt, dein Wort ist die Wahrheit, Vater, und Jesus sagt auch selbst, ich bin die Wahrheit, dann frage ich mich, Entweder ist ja jeden Sonntag Märchenstunde, dann kann man gleich Kaffee trinken gehen. Oder es stimmt, dann ist Jesus Christus heute Morgen hier im Raum, schaut Sie und mich an. Die Konsequenz müssten wir haben. Märchenstunde oder es stimmt. Und ich freue mich, dass es Wahrheit ist, Jesus Christus lebt, ist heute Morgen hier, sieht Sie und sieht mich. Das ist, finde ich, unheimlich toll und es packt mich dauernd. Ich selber mache in Ispring bei Pforzheim in Süddeutschland, da komme ich her, bin aber im Norden geboren, mache schon 40 Jahre insgesamt auch in Kreling Jungsche Arbeit. Irgendwann habe ich gemerkt, ich habe Gaben für Kinder, ich habe Draht zu Kindern und das ist toll. Und auch im Mai bin ich 60 geworden und dann sehe ich immer noch meine Aufgaben, Kindern von Jesus zu erzählen. Manchmal, klar, bin keine 20 mehr, ist man müde. Und dann komme ich auf das, was Gero sagt, die Verheißung Gottes, habe ich auf meinem Schreibtisch liegen, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Auch wenn ich müde bin, keine Lust habe zur Jungscha, für die Mitarbeiter da zu sein, sie zu fördern, für die Kinder da zu sein, habe ich gesagt, Herr, du hast gesagt, du bist mit mir. Gott segnet das, Gott bestätigt das, wenn ich jetzt wieder nach Hause fahre, geht's wieder los, die Mühe, wie geht die Jungscha weiter, wie fördere ich die Mitarbeiter, dass sie begeistert werden von Jesus, wo ich mir sagen kann, Herr, ich bin Bettler, aber du bist da, du lebst, du gehst mit mir. Und was mich auch beeindruckt hat, das muss ich sagen, das habe ich dem Gero auch noch gar nicht gesagt, ich durfte vor 2 Tagen hier im Gemeindehaus mit dabei sein, wie Gero und 4 junge Mitarbeiter, sich 3 Stunden lang die Mühe gemacht haben, sich um eine neue Jungscha Gedanken zu machen. Der junge Jungscha, wie ich hörte, ist so ein bisschen eingegangen oder es kommt keiner mehr. Und Jesus liebt Jungen, Jesus liebt Konfirmanden, er liebt die Facebook-Generation, er liebt die Handy-Generation, er liebt alt und jung. Und dass ihr euch und 4, ein paar sitzen hier, sich die Mühe gemacht haben, 3 Stunden, wie beginnen wir eine neue Jungscha, wie können wir den Jungs von Jesus erzählen, finde ich klasse. Ich kann Sie nur bitten, beten Sie dafür oder sagen Sie, ich glaube am 16. Gero, September ist der erste neue Jungscha, laden Sie ein, Jungs von 9 bis 12, damit Jungen auch von diesem Jesus, von dieser Verheißung hören. Was mich auch packt, das sind die ganz, ganz vielen Zusagen, zum Beispiel, was Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jeder von uns hat sein Päckchen, mancher hat sogar einen ganzen Kleiderschrank. Und wenn der Alltag beginnt, ist der Sonntag vorbei. Aber gehen Sie doch mal ins Zimmer, machen Sie die Tür zu, falten Sie die Hände und sagen, Herr Jesus, du hast gesagt, ich darf zu dir kommen. Und das tue ich jetzt. Tun Sie das heute Mittag, weil Jesus lebt, er versteht Sie, er sucht Sie, er liebt Sie. Und man kann die Verheißung konkret nehmen, kommt her zu mir alle. Oder dieses gewaltige Wort nach dem Sinn des Lebens, wenn er sagt, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Dies Ja Gottes, Jesus Christus sagt, komm zu mir. Ich still dein Lebensdurst, ich still, was du suchst. Was mich auch beeindruckt und begeistert von Jesus, wie er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, also meine Schafe, die ihm gehören, ist ganz wichtig. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Also ich kann es so gar nicht fassen, dass nach dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass es richtig weitergeht in eine Welt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich baue euch Wohnungen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, wie die aussieht, weiß ich nicht. Aber sind unsere besten Wohnungen wahrscheinlich nur alte Löcher oder so, was da im Himmel abgeht. Die Verheißung, wer Jesus vertraut, dem baut er eine tolle Wohnung. Also mich begeistert es. Was mich auch noch packt, das sind manche Geschichten in der Bibel. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, lesen Sie die Bibel. Es gibt nichts Besseres, was einen tröstet, Mut macht, auch ermahnt. Zum Beispiel in Matthäus 17, als Jesus 3 Jünger nimmt, auf einen Berg geht, er hat ja alte Kleider angehabt, und mit einmal leuchten die. Leuchten so hell, in der Bibel steht, wie es kein Färber weißer machen kann, strahlt so richtig. Und die Jünger fallen auf die Erde, vielleicht kennen Sie die Geschichte, und da kommt eine Wolke. Und aus der Wolke kommt eine Stimme, und zwar Gott, der allmächtige Gott spricht. Was sagt er? Und er sagt, dies ist mein lieber Sohn. Man merkt diese Liebe, Vater zum Sohn. Ihr 3 Jünger, ihr Menschen, dies ist mein lieber Sohn. Und dann sagt er noch zwei Worte. Ihn hört. Gottes Auftrag, Gottes Wille ist, hört auf meinen Sohn. Dieses Sonderangebot, dieses Rettungsboot, das ihr geschickt habt, hört auf ihn und vertraut ihm. Also diese Geschichte packt mich auch immer wieder. Was mich noch packt, ist in Matthäus 24. Wir leben ja in einer Zeit, wo man merkt, ist alles unsicher. Finanzen und ach, durch Atombomben könntest du zigmal die Welt zerstören. Jesus redet mal von einer Zeit, wo die Menschen sich furchtbar gegen Gott auflehnen werden. Eine ganz dunkle Zeit kommt. Und dann sagt er, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und Jesus Christus wird wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Das sind doch gewaltige Worte. Jesus kommt wieder. Jesus wird dann regieren in einem Friedensreich, das noch gar nicht träumen können. Aber am Himmel wird er in den Wolken des Himmels erscheinen. Also wenn das eine Märchenstunde ist, dann weiß ich nicht. Es ist unfassbar. Noch eins, was mich auch packt, in Philipper 2 steht, weil Jesus sich erniedrigt hat, als der größte König sich von den Römern hat ans Kreuz schlagen lassen, für mich und für sie, für meine Schuld. Darum hat Gott ihn erhöht, dass sich alle Menschen, lass mal vorstellen, die je gelebt haben, die Menschen, die leben und die leben werden, werden einmal vor Jesus Christus niederknien. Man muss sich das Bild mal vorstellen. Alle werden vor dem König aller Könige, der auf dem Thron sitzt, vor Jesus Christus niederknien. Dann heißt es, zur Ehre Gottes des Vaters. Also mich packt dieser Jesus. Wer ist er? So groß, so mächtig. Und dem zu vertrauen, als junger Mensch, als alter Mensch, also es gibt doch nichts Schöneres. Und auch Kindern von Jesus zu erzählen, herrliche Sache. Ich wollte noch mit zwei Sachen schließen. Wir hatten so 5 bis 7 Minuten vereinbart, also ich bin jetzt bald, aber Gero versteht mich, das ist schon okay. Von einem Pfarrer, der heißt Heinrich Kemner, vielleicht einigen bekannt, der hat in Krelingen so ein Werk gegründet. Und er hat die Erfüllung der Verheißung erlebt. Und zwar war seine Mutter einmal schwer krank, ich glaube sogar krebskrank, und er hing an seiner Mutter. Und dann ging er in den Keller, hat sich auf die Kartoffeln geworfen und hat so gebetet, Gott, wenn du mir meine Mutter noch schenkst, dann verspreche ich dir, Pastor zu werden. Kurze Zeit später wollte der Arzt kommen und fast schon den Totenschein ausstellen. Da kommt dem Arzt die Mutter ganz gesund entgegen und hat circa noch 30 Jahre gelebt. Wir haben einen lebendigen Gott, wir reden von keinem Märchen. Und der Heinrich Kemner hat sein Wort erfüllt und ist wirklich Pastor geworden und hat Tausenden eigentlich, ist er zum Segen geworden, hat viele zu Jesus geführt. Diese Geschichte hat mich beeindruckt. Und die letzte, die Geschichte, die er auch erlebt hat, da war er im Krieg und da war noch ein suchender junger Mann. Und er kannte einen Soldat, einen Kameraden, und er wurde im Krieg angeschossen. So schwer verletzt, dass er auf dem Feld im Sterben lag. Und dann wollte dieser Heinrich Kemner genau wissen, lebt Jesus oder lebt er nicht? Und er fragte diesen sterbenden Kameraden, der da im Feld lag, sag mal, stimmt das nun, an den du glaubst? Lebt Jesus? Und dann sagt dieser sterbende Kamerad den alten Liedvers, ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Jesus lebt. Im Sterben wird er die Maske abgenommen. Und der Heinrich Kemner hat gemerkt, der hat mit Jesus gelebt und ist mit ihm gestorben. Es lohnt sich wirklich. Und einer der schönsten Verse, den ich persönlich mag, und wenn ich ihn 1000-mal gesagt habe, dann sage ich 2000-mal, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt, sie und mich geliebt. Geliebt, befreit. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern sogar ewiges Leben haben. In Alden bei Krelingen, da gab es so viele Jugendtage, heute heißt es BAM, glaube ich, wenn es immer noch gibt, da war mal einmal das Thema mit zwei Worten, Jesus genügt. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie und ich einfach mit ihm leben, Jesus Christus genügt. Danke.
Vielen Dank. Vielen Dank, Ewald, für diese Botschaft, so ganz persönlich. Und wenn wir das so verstehen, wenn wir Jesus so erleben, begreifen, wahrnehmen, entdecken, wenn wir ihn in dem Wort Amen sehen, dann können wir wirklich in aller unserer Not, auch mit Zweifeln und Ungewissheiten, zu unserem Vater im Himmel flehen: Papa, Vater, sag Amen. Sag einfach Amen. Dann gibt es kein schöneres Wort als dieses. Amen.